Wir jetzt zum zweiten Vortrag. Ina Alber vom Herder-Institut für historische Ost-Mitteleuropa-Forschung, ein Institut der Leibniz-Gemeinschaft in Marburg, ist gekommen und knüpft, glaube ich, total gut an den Vortrag voran an mit der Frage, wie öffentlich ist das private forschungsethische Fragen bei der Triangulation von Diskurs- und Biografieforschung.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite und vielen Dank vor allem an die Vorrednerinnen. Es ist tatsächlich ja selten bei Panels, dass die Vorträge so wunderbar ineinander folgen, aber ich glaube, das ist jetzt heute der Fall. Vielleicht kurz zu der Verwirrung mit meiner Herkunft von einem historischen Institut. Ich bin eigentlich Soziologin und hier auch an der Georg-August-Universität promoviert, am Methodenzentrum Sozialwissenschaften. Deswegen sind die methodisch-methodologischen Fragen auch eher meins, aber ich arbeite eben gerade in einer interdisziplinären Graduiertenschule und bin deswegen auch noch mal ganz anders jetzt immer wieder konfrontiert worden mit Fragen von Anonymisierung von Zeitzeugen und Interviewten, als das vielleicht so ist, wenn man nur in der Soziologie sich sozusagen bewegt. Das, worüber ich sprechen möchte, sind sozusagen die Ergebnisse meiner Promotionsstudie, die sich eigentlich überhaupt nicht mit digitalen Fragen zunächst beschäftigt hat, sondern mit der wissenssoziologisch fundierten Frage, wie eigentlich zivilgesellschaftliches Engagement nach 1989 in Polen hergestellt wird, weil eben Zivilgesellschaft so ein Schlagwort ist, was eine unglaubliche Wirkmacht hat, was diskursiv immer wieder hergestellt wird. Niemand weiß aber so richtig, worum das da eigentlich geht. Und ich vermisste in der Forschung eben immer die Perspektive der Akteurinnen und Akteure, die sich selbst als Zivilgesellschaftsaktivistinnen bezeichnen. Deswegen hatte ich in der methodischen Anlage die Triangulation von Diskurs- und Biografieforschung, beides in der Wissenssoziologie verortet, und habe vor allem mit biografisch-narrativen Interviews angefangen, in Polen zu arbeiten. Bin aber selber eben deutsche Forscherin und als solche auch erkennbar. Also die Interviews wurden zwar auf Polnisch geführt und ich kann mich auch auf Polnisch verständigen, aber man merkt eindeutig, dass ich keine Polin bin. Da kommt sozusagen also neben diesen anderen Sachen natürlich auch immer noch diese ganze interaktive Geschichte dazu, aber die würde ich jetzt ein wenig rauslassen und eher auf die Frage eingehen, die sich nämlich im Laufe der Zeit gestellt hat, dass diese Menschen eben nicht nur mit mir ein Interview geführt haben, sondern immer mir auch gleich ihre Websites gezeigt haben, auf ihre Blogs verwiesen haben oder sich mit mir bei Facebook befreunden wollten. Und ich im Laufe der Forschung eben festgestellt habe, dass zu zivilgesellschaftlichem Engagement, und ich habe mich vor allem auf Demokratie- und Menschenrechtsaktivismus konzentriert, eben auch gehört, Öffentlichkeit herzustellen und das Engagement oft im Internet oder eben in digitalen Formen stattfindet, aber nicht nur, sondern eben immer auch in Kombination mit Offline-Aktivismus, könnte man sagen. Um noch mal kurz sozusagen dieses Projekt aus seiner methodologisch-methodischen Perspektive darzustellen. Also zum einen habe ich mit wissenssoziologischer Diskursanalyse nach Keller die Zivilgesellschaft in Polen anhand verschiedener Materialien untersucht und zum anderen eben die Zivilgesellschaftsaktivistin über die Biografieanalyse reingeholt. Und ich habe vor allem Materialien benutzt, ich habe das fallnah genannt, also ich ausgehend von den Organisationen, in denen die Aktivistinnen involviert sind und deren jeweilige Internetpräsenzen und Netzwerke sozusagen die Materialien gesucht, plus juristische und wissenschaftliche Literatur. Aber also, weil die Frage gerade auch schon kam, wo zieht man eigentlich Grenzen, weil es Datenmaterial noch und nöcher gibt. Also die Zentren waren sozusagen die Biografien und davon ausgehend das Material gesucht. Das, was mich interessierte, waren die Deutungs- und Handlungsmuster von Engagement, die ich rekonstruiert habe. Und aus der Biografieforschung kommend, in die ich eigentlich rein sozialisiert bin, gehörte dazu immer die Anonymisierung als Prinzip. Also das heißt, dass ja in biografisch-narrativen Interviews eigentlich generell nach der Lebensgeschichte gefragt wird und der Familiengeschichte sehr offen und die Leute wirklich auch animiert werden durch narrative Nachfragen, mehr als das, was man so eben in seiner professionellen Expertenrolle vielleicht einer Journalistin oder einem Journalisten erzählen würde, eben auch persönliche Details preiszugeben, von denen man vielleicht auch, wenn man am Anfang den Informed Consent unterschreiben würde, noch gar nicht wüsste, dass man das alles im Laufe des Interviews auch erzählen würde. Deswegen gehört eigentlich dazu, dass man, sobald man anfängt, das Material auszuwerten, und ich würde auch sagen, man muss immer unterscheiden zwischen, was für Daten werden erhoben, wie werden sie ausgewertet und was wird nachher veröffentlicht. Es sind einfach auch nochmal verschiedene Phasen, in denen man andere Maßstäbe setzt. Wenn ich von Anfang an die Orte verändere, die Namen verändere und die Religionszugehörigkeit oder so, dann kann ich mit meinen Daten auch nichts mehr anfangen, weil eine protestantische Frau in Polen dann irgendwie auch nicht so richtig Sinn ergibt. Aber es geht natürlich darum, spätestens bei der Auswertung mit anderen gewisse Sachen zu anonymisieren und dann bei der Publikation. Also mein Schritt war vor allem jetzt, also noch ist die Arbeit nicht offiziell publiziert, sondern eben nur an der Uni eingereicht. Ich fand, das war auch nochmal eine andere Hürde, weil ich immer denke, ja, doch kann ich ja was verändern, als wenn es dann ein zu kaufendes Buch ist, was tatsächlich andere Leute auch bekommen. Und was eben in der Biografieforschung auch relevant ist, es geht ja nicht nur darum, dass die Personen viel über sich erzählen, sondern die erzählen ja auch was über ihre Ehepartnerin, über ihre Mütter, über die Kolleginnen, den Chef und so weiter. Also da werden auch Details sichtbar, die Person, ich kann ja dann nicht zu dem Chef gehen und sagen, hier, die Person hat mir das und das über sie erzählt, darf ich das verwenden? Also das, deswegen ist auch die Anonymisierung nochmal eine andere Art von Schutz. Und das jetzt eben aus meiner Konfrontation mit Historikerinnen erwachsen, weil immer, wenn ich gesagt habe, ich habe Zivilgesellschaftsaktivisten interviewt, war die erste Frage, wen denn? Und ich habe immer gesagt, das kann ich nicht sagen, ich habe das ganz anonymisiert und mich interessiert eben auch nicht die Person, Max Müller oder Krzysztof Poniatowski, sondern mich interessiert der soziologische Fall. Was natürlich bei Forschung mit Parteien, Politikern, Zeitzeugen, Historikern, Experten immer noch mal anders ist. Da geht es dann darum, dass eben Helmut Schmidt dies und jenes gesagt hat. Das an sich, und ich habe sozusagen den Ethikkodex nicht in der Kurzversion, sondern ich habe das direkte Zitat zur Anonymisierung noch mal, also Personen, die in Untersuchungen als Beobachtete oder Befragte oder in anderer Weise, zum Beispiel im Zusammenhang mit der Auswertung persönlicher Dokumente einbezogen werden, dürfen durch die Forschung keinen Nachteilen oder Gefahren ausgesetzt werden. Die Betroffenen sind über alle Risiken aufzuklären, die das Maß dessen überschreiten, was im Alltag üblich ist, die Anonymität der befragten oder untersuchten Personen ist, zu wahren. Also was Hella und Jasmin auch schon gesagt haben, das ist ein ziemlich hoher Anspruch, wenn man den nun wirklich ganz gewissenhaft in qualitativer Forschung zumindest, wo man, wenn man nach diesen Grounded Theory Prinzipien vorgeht, ja auch immer wieder zurück ins Feld geht, neue Daten erhebt und eben auch am Anfang noch gar nicht weiß, was am Ende rauskommen wird. Es wird aber dann, finde ich, noch mal so ein bisschen realistischer. Im Rahmen des Möglichen sollen Soziologinnen und Soziologen potenzielle Vertrauensverletzungen voraussehen. Verfahren, die eine Identifizierung der Untersuchten ausschließen, sollen in allen geeigneten Fällen genutzt werden. Besondere Aufmerksamkeit ist den durch die elektronische Datenverarbeitung gegebenen Möglichkeiten des Zugangs zu Daten zu widmen. Auch hier sind sorgfältige Vorkehrungen zum Schutz vertraulicher Informationen erforderlich. Und hier würde ich auch sagen, dass die Forschung, also zumindest die qualitative Sozialforschung, da wirklich auch so in vielen Bereichen hinterherhinkt, weil oft Leuten, glaube ich, auch nicht klar ist, was das heißt, dann das Interview über Dropbox zu teilen oder einfach per E-Mail die Daten alle hin und her zu schicken. Also mein Eindruck ist von den Kolleginnen und Kollegen, die ich kenne, dass schon ein bisschen dieses, naja, aber ich habe ja nichts zu, also ich berate ja sozusagen nicht in den Fokus, mir kann ja nichts passieren, aber wenn man nun mal mit rechten Aussteigerinnen forscht oder sowas, hat vielleicht irgendjemand anderes dann doch auch Interesse an diesen Daten. Und ich glaube, dass die Soziologie da doch auch noch so ein bisschen kritischer sich selbst gegenüber werden könnte. Das andere, was sozusagen jetzt etwas plötzlich dazu kam, das Anonymisieren an sich wäre noch nicht so problematisch, aber Es gibt ja auch das Prinzip als Gütekriterium in der qualitativen Forschung, dass eben intersubjektive Nachvollziehbarkeit geleistet wird. Das heißt, dass ich nicht meine Auslegung und meine Hypothesen einfach in den Raum stelle und sage, so ist es, weil ich habe das gelesen, sondern dass ich nach dem hermeneutischen Prinzip auch immer Zitate zeige, um irgendwie zu klären, also die Dokumentation der Auswertungsmethoden und der Texte, das heißt wörtliche Äußerungen der Untersuchten und gegebenenfalls Dokumente, um eine Bewertung der Interpretation zu gestatten, weil wir eben nicht die Wahrheit rausfinden, sondern eine mögliche Auslegung, müssen andere die Chance haben, eigentlich eine andere Auslegung zu haben. Das wird aber dann schwierig, wenn man eben Textfragmente nimmt, die öffentlich zugänglich sind und die alle anderen wiederfinden können. Und ich habe das versucht, nochmal sozusagen gegenüberzustellen. Also einmal die Anforderungen, biografische Daten, Namen und Orte zu maskieren. Das vor allem gegenüber den Interviewpartnerinnen und dem Forschungsfeld. Und das andere, die wörtlichen Äußerungen zu dokumentieren und hier gegenüber der wissenschaftlichen Community eine gewisse Verantwortung auch zu haben. Das Ganze wird deshalb vor allem auch oder wurde bei meiner Studie deshalb vor allem relevant, weil die Prinzipien aus der Biografieforschung, die linke Seite sozusagen, eigentlich gut etabliert sind und ich damit was anfangen konnte. Es wurde dann schwierig, als ich eben diese fallnahen Materialien einbezogen habe, denn wenn man dann einen Post von der Facebook-Seite oder ein Zitat aus dem Blog mitverwenden würde, wäre ja die ganze andere Anonymisierung hinfällig, weil man das sofort finden würde. Deswegen habe ich sozusagen jetzt auch kein schönes Beispiel, an dem ich das demonstrieren könnte, weil damit würde ich ja genau das sozusagen wieder machen, was mein Problem ist. Also ich werde aber trotzdem anhand eines fiktiven Beispiels sozusagen noch mal kurz das Problem aufbringen. Also wir stellen uns jetzt vor, ich hätte vielleicht Activist M interviewt und dieses Zitat gefunden: "But often I'll be actively campaigning on an issue or desperately trying to keep up with work rather than spend time getting angry in the general direction of the internet." Hätte die Person vielleicht im Kontext ihres Engagements im Blog und für Demokratie nennen können. Gerade auf so einer Tagung wie jetzt, also jetzt sitzen natürlich nicht so viele Leute mit Laptop hier wie sonst, aber generell ist das ja üblich, dass Leute dann auch bei Vorträgen mit ihrem Laptop da sitzen und vielleicht so ein bisschen gelangweilt sind. Also denken, jetzt würde mich ja mal interessieren, wer das ist, also das in Google eingeben und sofort natürlich die Seite finden würden, die übrigens zum Glück jetzt nicht mehr online ist. Aber also das ist tatsächlich was, was ich im Internet gefunden hatte in Vorbereitung meiner Argumentation. Also würde man auf diese Seite klicken und zu diesem Blog Writings of a Trans Activist kommen, wo eben dann diese Person noch mal mehr über sich erzählt. Also man würde auf jeden Fall viel rausfinden, was aber diese Person ja auch im Sinne ihres Aktivismus online gestellt hat und er auch will, dass die Leute das lesen. Also die wäre jetzt vielleicht die Person sogar recht glücklich, was zu finden. Hier ist aber auch der Link, ich weiß nicht, ob man das lesen kann, aber hier steht to my other blog. Dann würde man hier zu dem other blog dieser Person kommen und hier auch die ganzen persönlichen Informationen finden, die, wie gesagt, auch die Person selber eingestellt hat. Aber man erfährt eben vieles über Ruth, auch über die professionelle Ausrichtung und so weiter. Das an sich würde ich auch sagen, wenn ich nun zu Transaktivismus arbeiten würde, würde ich das vielleicht benutzen, ich würde den Namen vielleicht ändern. Aber das sind zumindest Daten, die relativ öffentlich auch gedacht sind. Und das ist natürlich immer so eine Frage, wie paternalistisch verhält man sich dann als Forscherin und muss man die Leute vor sich selbst schützen, weil die das nicht wissen? Oder sagt man, okay, also ich traue der Person auch zu, dass sie weiß, was sie tut und ich kann das benutzen. Aber das war gar nicht mein Problem sozusagen, sondern fiktiverweise hätte ich jetzt vielleicht ein biografisch-narratives Interview mit Ruth geführt gehabt und hätte nicht nur das gewusst, was sie auf dieser Seite schreibt, sondern auch noch ganz viele andere Dinge über sie, ihre Familie, Freunde und so weiter. Und dann habe ich für mich beschlossen, kann ich diese ganzen Online-Sachen eigentlich nicht benutzen, weil mir die Daten, die ich aus dem biografisch-narrativen Interview habe, wichtiger sind zu verwerten, zum einen, was die Erkenntnis angeht zum Fall, und zum anderen mir dann wichtiger ist, Sachen wegzulassen und zu maskieren und zu anonymisieren, als eben diese manchmal wirklich schön plakativen mit Bildern und so weiter Blog und Facebook und Homepage-Einträge zu haben. So. Aber ich würde auf jeden Fall auch sagen, dass das natürlich keine Frage ist, die man jetzt ein für alle Mal stellen kann, die aber bei der Triangulation, finde ich nochmal, und das kann man sich mit anderen, mit teilnehmende Beobachtung plus Biografieforschung oder teilnehmende Beobachtung und Diskurs und so ja auch nochmal durchspielen, dass es, wenn man nur mit einem Datenmaterial und einer Forschungsrichtung sozusagen drauf guckt, nochmal andere Fragen sind, als wenn man eben anfängt, das zu kombinieren. Vor allem eben vor dem Hintergrund dessen, ob sich das Gütekriterium der intersubjektiven Nachvollziehbarkeit und der Anonymisierung von persönlichen Daten dann vielleicht auch ausschließen in der Triangulation, also dass eines irgendwie zurückstehen muss. Wo liegen eben dann die Chancen und Grenzen? Also ich habe auch schon in Diskussionen erlebt, dass man dann eben sagt, dann kann man das einfach nicht machen, dass man direkt von den Biografinnen ausgehend deren Seiten und Profile anguckt, sondern dann muss man halt, also was, wenn man Amnesty International Aktivisten untersucht, sucht man sich eine Gruppe in Hamburg aus, deren Biografien man erhebt, und man guckt sich aber die Profile von den Leuten in München und Frankfurt an oder so. Also das sozusagen als eine Idee. Und ich habe auch nochmal diese Frage, die hier ja auch schon auftauchte, ohne jetzt großartig wie in, bei der Panel gestern in große Debatten über was ist Privatheit, was ist Öffentlichkeit einzusteigen. Ich dachte auch gestern eher, ist also vielleicht persönlich eher der Begriff als privat, also wie öffentlich sind eigentlich persönliche Daten, und ich würde auf jeden Fall auch sagen, dass das, was medienrechtlich und datenschutzrechtlich gilt, nicht unbedingt die Richtlinien sein sollten, die eben auch für die Forschung zu gelten haben. Mit diesen offenen Fragen wäre ich dann auch am Ende.